SRF 1.
SRF 1, 2, 3, 4 News und die SRF Musikwelle und Virus. Es ist 12.30 Uhr, Sie hören Rendezvous, die Abstimmungssendung des Schweizer Radios. 64% Nein zur Zersiedelungsinitiative, das zeigt die Hochrechnung und das ist unser Schwerpunkt. Die Initianten sind zwar enttäuscht,
aber heute haben wir doch auch einige Erfolge schon verzeichnen können. Die Stimmbeteiligung ist nicht so tief, wie man es auch befürchtet hatte. Und wir haben eine spannende Diskussion angestoßen.
Und die Befürworter erleichtert.
Ich glaube, die jungen Grünen haben einen zentralen Fehler gemacht und der lautete, dass man versucht hat, mit einer sehr simplen Forderung einfach die Einfrierung aller Bauzonen und Baulandreserven dann die Zersiedelung stoppen zu wollen.
Dann reden wir über das umstrittene neue Polizeigesetz im Kanton Bern und weswegen die Kantonsspitäler von Basel-Land und Basel-Stadt künftig nicht zusammenspannen werden. Und wir reden über die Trennung von Kirche und Staat. Darüber entscheidet heute der Kanton Genf. Im Zentrum der Debatte das Kopftuch als Zeichen der Religionszugehörigkeit. Rendezvous am Wahl- und Abstimmungssonntag mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Es gibt also eine erste Hochrechnung. Bei der Zersiedelungsinitiative zeichnet sich ein Nein von 64% ab. Das schauen wir jetzt genauer an. Dominik Meyer im Hochrechnungszentrum in Zürich.
Ja, Urs Bier ist bei mir, der Co-Leiter des Instituts GFS Bern. 64% Nein zur Zersiedelungsinitiative. Für eine grüne Initiative, Urs Bier, ist das ein sehr typisches Resultat.
Es ist ein typisches Resultat, durchaus auch ein beachtliches Resultat. Es ist sichtbar über dem Wähleranteil der Grünen Partei, insbesondere auch der jungen Grünen. Schlussendlich ist ein Nein aber ein Nein und es ist auch hier ein sehr deutliches.
Etwa im Bereich des Wähleranteils von Linksgrün etwas mehr, aber nicht viel mehr. Eigentlich aber ist der Naturschutz nicht einfach eine linksgrüne Sache. Auch Menschen, die rechtskonservativ denken, sind in Abstimmungen regelmäßig offen für Naturschutzthemen. Weshalb ist hier der Funke sozusagen nicht nach rechts gesprungen?
Rechtskonservative sind tatsächlich der Schlüssel, um Initiativen ökologischer Natur auch zu gewinnen. Das hat hier nicht stattgefunden. Ich denke, der Hauptgrund ist, dass in der rechtskonservativen Brust hier wie zwei Herzen schlagen. Das eine ist sicher auch der Heimatschutz, Ökologie aus dieser Richtung. Das andere war aber eine negative Direktbetroffenheit, sei es in der Landwirtschaft, sei es als Mieter, Mieterin. Und dies hat schlussendlich dazu geführt, dass man Heimatdenken weniger hochgewichtet hat als direkte Betroffenheit.
Jetzt sind Umweltthemen im Moment gross in den Schlagzeilen, Stichwort Klimastreiks, Klimademonstrationen auch. Auch wenn man den Sorgenbarometer anschaut, ist die Umwelt weiter vorne als auch schon. Warum können das die Grünen nicht politisch erfolgreicher ummünzen an der Urne?
Wir erleben tatsächlich ein Revival der ökologischen Themen, wie wir es zuletzt in den 80er Jahren hatten. Grüne können durchaus davon profitieren. Immerhin gelang es, 130.000 Unterschriften zu sammeln. Zum zweiten Mal in 10 Jahren. Es gelang auch bei der Offroad-Initiative. Und das ist an sich ein Erfolg für solche Themen. Man spürt auch, dass die Grünen im Aufwind sind in den Wahlen. Das kann durchaus 1-3% Zuschlag im Bereich des Möglichen liegen. Und das sind alles Folgen, also diese positiven, für die Grünen positiven Entwicklung.
Trotzdem reicht es nicht für einen Erfolg, auch nicht für vielleicht ja, über 40% zu erzielen. Regelmäßig erleiden die Grünen Schiffbruch eben mit Initiativen Grüne Wirtschaft, Fairfood, heute Zersiedelung. Frage an Sie als Politologen, bringt es denn politisch den Grünen etwas, es immer wieder auf diesem Weg Volksinitiative zu versuchen?
Ich denke, gerade als Startschuss ins Wahljahr noch einmal das ökologische Thema aufs Tapet zu bringen, finde ich wichtig aus Sicht der Grünen. Das ist gelungen. Man hat noch einmal darüber diskutiert. Man hat immerhin aus einer sympathischen Warte heraus in diese Abstimmungskampagne begonnen und hat das erste Thema im Wahljahr so setzen können. Im Verlauf werden wir über anderes diskutieren, über Europa, vielleicht über Arbeitslosigkeit. Und es ist wichtig, zu Beginn einmal mit dem eigenen Thema auch präsent zu sein. Und das sehe ich eigentlich als den Haupterfolg dieser Initiative, trotz dass sie gescheitert ist.
Schlagzeilen macht ja im Moment eine Initiative auch zu Umweltthemen, die noch gar nicht lanciert ist, aber wo schon über 20.000 Leute gesagt haben, wir machen mit bei der Unterschriftensammlung. Gletscherinitiative, die will den CO2-Ausstoß auf null reduzieren in 30 Jahren. Warum ist dieses Anliegen so populär?
Gletscher haben einen sehr hohen Symbolwert in der Schweiz. Das schlägt durch. Wir haben keine Zahlen, aber es ist davon auszugehen, dass die Zustimmung im Moment sehr hoch ist. Und die Initiative hat absolut das Potenzial, eben dieses rechtskonservative Ja anzusprechen und entsprechend auch erfolgreicher bis vielleicht sogar mehrheitlich an der Urne zu sein.
Möglicherweise der Unterschied zur Zersiedelungsinitiative. Urs Bieri, herzlichen Dank.
Danke auch nach Zürich, Dominik Meyer. Ja, und gleich holen wir die Reaktionen von Befürwortern und Gegnern ab, von Verlierern und Gewinnern. Dies nach den weiteren Meldungen des Mittags mit Mario Sturni.
Zuerst nochmals zur eidgenössischen Abstimmungsvorlage zur Zersiedelungsinitiative. Bisher liegen die Resultate aus 6 Kantonen vor, aus Luzern, dem Aargau, aus Glarus, Nidwalden, Schwyz und aus Schaffhausen. Alle 6 Kantone lehnen die Initiative ab, mit mindestens 62% Nein-Anteil. Das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital Basel-Land können nicht fusionieren. Das ist bereits jetzt nach Auszählung der brieflichen Stimmen in Basel-Stadt klar. Diese machen jeweils 95% aller Stimmen aus. Es wäre das erste Mal in der Schweiz gewesen, dass Spitäler aus 2 Kantonen sich zusammenlegen. Durch die Offensive auf die letzte von der Terrormiliz IS beherrschte Region in Syrien sei das Leben hunderter Zivilisten in Gefahr. Davor warnt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien. Im Ort Baghouz im Osten Syriens seien hunderte Familien eingeschlossen. Die Offensive wird von den syrischen demokratischen Kräften geführt. Diese erhalten Unterstützung von der internationalen Anti-IS-Koalition. In den vergangenen Monaten wurden in Syrien große Gebiete vom IS zurückerobert. Im Norden Chiles haben starke Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mindestens 6 Menschen kamen ums Leben, wie lokale Medien berichten. Tausende Haushalte hatten keinen Strom. Eine Straße zwischen Iquique und Alto Hospicio musste wegen Erdrutschen geschlossen werden. Das chilenische Innenministerium ließ Teile der Städte der Stadt Iquique vorsichtshalber evakuieren. Das bulgarische Parlament befasst sich mit dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Spion Sergei Skripal in Großbritannien. Das bestätigte Zvetan Zvetanov, der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei. Ein Parlamentsausschuss werde prüfen, ob es Zusammenhänge mit einem Giftanschlag in Bulgarien im Jahr 2015 gebe, so Zvetanov. Letzte Woche hatte eine britische Rechercheplattform über einen bisher unbekannten dritten Verdächtigen im Fall Skripal berichtet. Der Mann soll 2015 an dem Giftanschlag in Bulgarien beteiligt gewesen sein. Bisher gelten 2 Agenten des russischen Militärgeheimdienstes als Verdächtige im Fall Skripal. Das Wetter. Heute Nachmittag setzt aus Westen Regen ein. Dazu bläst stürmischer Südwestwind und in den Alpentälern Föhn. Die Höchstwerte liegen um 11 Grad. Die neue Woche beginnt wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise fällt Schnee oder in tiefsten Lagen Schneeregen bei rund 3 Grad. Im Süden ist es heute bewölkt und stellenweise nass bei 6 Grad. Morgen wird es mit Nordföhn rasch sonniger. Die Zeit, es ist 12:38 Uhr.
Ja, und Sie hören das Rendezvous zum heutigen Abstimmungssonntag. Die Zersiedelungsinitiative kommt nicht durch. Gemäß Hochrechnung wird sie mit 64% Nein-Stimmen abgelehnt. Die jungen Grünen und ihre Unterstützer sind mit ihrem Anliegen, die Bauzonenflächen auf heutigem Stand einzufrieren, also gescheitert. Was sagen Sie zu Ihrer Niederlage? Ivan Santoro ist bei Ihnen im Berner Kulturzentrum Pogal.
Ja, und bei mir ist jetzt Thomas Harbdecker, SP-Nationalrat. Die SP war ja die einzige große Partei, die diese Initiative unterstützt hat. Thomas Harbdecker ist auch Mitglied des Hausvereins Schweiz, Fussverkehr Schweiz und Mitglied eben im Abstimmungskomitee. Herr Harbdecker, knapp ein bisschen mehr als das linksgrüne Wählerpotenzial haben Sie erreicht mit eben diesen 36%. Nein, Hand aufs Herz, irgendwie hat man das Gefühl, die SP war da nur lauwarm dabei. Bei diesem Abstimmungskampf.
Es ist tatsächlich so, dass wir auch die Mängel dieser Initiative gesehen haben und das hat auch bei der Unterstützung ein bisschen geschadet. Nichtsdestotrotz ist das Anliegen und die Ziele sind sehr wichtig und ich erwarte immer noch, dass in den Agglomerationen und in den Städten auch der Ja-Anteil höher ist und das ein Zeichen sein wird, dass so wie die heute mit dem Landverschleiß umgegangen wird, in Zukunft das nicht mehr weitergehen kann.
Nur ganz kurz, Sie haben selbstkritisch gesagt, die Mängel der Initiative, welches war denn der Hauptmangel?
Ja, sie wurde sehr schnell nach Inkrafttreten des neuen Raumplanungsgesetzes schon lanciert, ohne abzuwarten, ob das Raumplanungsgesetz Wirkung zeigen könnte. Und der Detaillierungsgrad in die Verfassung zu schreiben, das war wohl auch nicht das Beste. Aber man kann den jungen Grünen nicht anlassen, dass das Parlament nicht einen Gegenvorschlag lanciert hatte, der das aufgefangen hätte.
Also dann sagen Sie, Thomas Hardegg, eigentlich kam diese Initiative völlig zum falschen Zeitpunkt, weil ja das RPG, das Raumplanungsgesetz, die Umsetzung, das ist gar nicht absehbar, wie das wird.
Ja, aber in der Zwischenzeit hat man eben doch gesehen, dass das Raumplanungsgesetz Mängel hat. Es hat Fehlanreize und es ist ja bezeichnend, dass die Kräfte, die das Raumplanungsgesetz bekämpft haben, heute sich auf das Raumplanungsgesetz stützen, weil es eben diese Wirkung nicht entfalten kann und den Landverschleiß weiter fördert. Und darum ist eine Korrektur oder eine Ergänzung dringend nötig.
Und wie werden Sie sich da und Ihre Partei dafür einsetzen? Wo konkret will man jetzt korrigieren?
Es ist insbesondere jetzt auch bei der Erarbeitung der nächsten Revision des Raumplanungsgesetzes, wo wir ansetzen wollen. Insbesondere, dass Bauzonen am richtigen Ort sind. Wir haben 80.000 Wohnungen am falschen Ort, die leer stehen und in den Städten findet man keinen zahlbaren Wohnraum. Da braucht es Korrekturen und da sind wir dran.
Also Sie sprechen von der Revision, da geht es ja nicht mehr ums Bauland, sondern eben alles, was außerhalb des Baulandes ist. Bereits haben Landschaftsschützer eine Initiative angedroht, also die wird lanciert im März. Wie wird sich die SP da positionieren?
Ja, wir werden das prüfen und dann sehen, dass wir natürlich unsere Ziele darin verwirklichen können.
Also sagen, das RPG, das Raumplanungsgesetz, braucht weiter Druck und Korrekturen, auch nach dem heutigen deutlichen Verdikt des Stimmvolkes.
Das wäre ganz sicher der Fall. Wir haben nie gesagt, dass die Umsetzung dieser Zersiedelungsinitiative einfach wäre, aber es braucht den Druck, dass das Parlament und der Bundesrat handelt.
Besten Dank, Thomas Hardegger, SP-Nationalrat und Mitglied im Abstimmungskomitee der Zersiedelungsinitiative, live aus dem Berner Kulturzentrum Proger.
Ja, und von dort wechseln wir in die Schmiedstube, ebenfalls in Bern, wo die Gegner der Zersiedelungsinitiative Grund zur Freude haben. Zum Beispiel der Walliser CVP-Nationalrat Thomas Ecker vom Co-Präsidium des Gegenkomitees. Er steht jetzt bei Andrea Jacki.
Ja, Thomas Ecker, Sie freuen sich wirklich, das sieht man Ihnen an. Nun, Sie sind ja auch Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete. Da müssten Sie doch eigentlich dafür gewesen sein, dass man die Zersiedelung stoppt. Warum freuen Sie sich über das Nein?
Nein, ich bin sehr froh und erleichtert über dieses Resultat, weil es hat sich einmal mehr gezeigt, dass das Schweizer Stimmvolk keine radikalen Initiativen mehr will, die man nachher nicht umsetzen kann. Also es ist wirklich ein sehr gutes Resultat heute. Ich bin sehr erfreut und es ist auch ein Resultat für die Landschaft. Denn wir haben ja bereits eine Umsetzung mit der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, wo man bereits versucht, die Siedlungsentwicklung einzudämmen und mehr nach innen zu lenken. Also der Weg ist bereits vorgespurt und der wurde heute bestätigt.
Aber dieses Raumplanungsgesetz, das revidierte Werte zerlöchert, das haben wir auch vorhin von Herrn Hardegger gehört. Ein Beispiel aus Ihrem Kanton Wallis. Da habe ich gehört, dass Winzer auf ihrem Land jetzt noch schnell gebaut haben, weil sie Angst haben, das Land würde dann zurückgezont. Also es hat zu mehr Bautätigkeit geführt.
Nein, das stimmt so nicht. Gerade der Kanton Wallis ist der am stärksten betroffen ist. Wir müssen 1000 Hektaren zurückzonen und wir sind auch daran. Und das ist für mich auch eine Aussage von heute, von der Abstimmung. Das Volk hat heute ein Votum für die Behörden, ein Vertrauensvotum für die Behörden ausgesprochen und traut den Kantonen und Gemeinden wirklich zu, dass sie jetzt das erste RPG umsetzen. Und wir sind wirklich dran. Die Gemeinden führen auch schon die ersten Gespräche mit Eigentümern und ich kann Ihnen versichern, das sind sehr schmerzliche Gespräche.
Das heißt also, Sie glauben nicht an diese Zerlöcherung?
Nein, wir haben einen ganz klaren Auftrag, einen klaren Auftrag des Volkes aus dem Jahr 2013, dass wirklich überdimensionierte Bauzonen zurückgezogen werden müssen. Das tun wir zum Beispiel im Kanton Wallis, auch andere Kantone, wie zum Beispiel Waadt und Jura müssen das tun. Und in anderen ist wirklich nur noch das möglich, was dem Bedarf für die nächsten 15 Jahre entspricht. Und das ist doch etwas ganz anderes als hier eine radikale Initiative, die einfach die Bauzonen auf die nächsten Jahrhunderte eingefroren hätte.
Noch zum Schluss, jetzt kommt ja dann die zweite Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes ins Parlament. Es geht ums Bauen außerhalb der Bauzone. Heißt das also, die Mainsäße im Wallis werden zu Ferienwohnungen?
Das heißt es so nicht, sondern wir werden jetzt einen Riesenkampf wieder haben. Raumplanung wird ein Dauerbrenner bleiben. Wir haben jetzt diese zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, wo es wirklich um Bauen außerhalb der Bauzonen geht. Da haben wir auch schon Volksinitiativen, die angedroht sind, die wiederum zur Diskussion führen werden. Und auch beim RPG 2, das eben im Parlament ist, wird es extreme Positionen geben. Auf der einen Seite Leute, die gar nichts mehr tun wollen, verschärfen wollen. Und andere Positionen, da gehöre ich auch dazu, das sage ich ganz offen, die den Kantonen mehr Kompetenzen auch beim Bauen außerhalb der Bauzonen geben möchten, weil die Verhältnisse in den Kantonen sind doch sehr unterschiedlich. Es ist etwas anderes, ob man in einem appenzellischen Streusiedlungsgebiet ist oder in einem kompakten Siedlungsgebiet, wie zum Beispiel Kanton Graubünden.
Aber Sie hatten ja auch die Aufgabe, eben die Berggebiete zu schützen. Also eben zu schauen beispielsweise, dass im Wallis nicht jedes Mainsäß dann zur Ferienwohnung wird.
Das ist auch absolut nicht die Idee, aber ich möchte doch auch darauf hinweisen, dass die Mainsäße, die schon bestehen, eben nicht eine Zersiedlung darstellen, sondern das sind Bauten, die schon bestehen. Also wir müssen die auch nutzen, sonst zerfallen die. Das ist auch ein Teil des Kulturgutes.
Thomas Ecker, besten Dank.
Alles zur Zersiedelungsinitiative hier im Abstimmungsrendezvous. Eine erste Hochrechnung liegt vor. Sie zeigt, die Zersiedelungsinitiative wird deutlich abgelehnt mit 64% Nein-Stimmen. Ordnen wir dieses Resultat ein, Raphael von Matt. Was bedeuten diese 64%?
64% Nein gleich 36% Ja. Ich möchte mich auf diese Zahl fokussieren, denn sie liegt etwa in dem Rahmen, was man erwarten konnte, wenn man schaut, woher kommt diese Initiative. Sie kommt aus dem linksgrünen Lager. Das hat ungefähr ein Drittel Wähleranteil in der Gesamtbevölkerung. Es ist der Initiative also gelungen, diese Leute abzuholen. Es ist ihr aber nicht gelungen, darüber hinaus Stimmen zu holen. Und ich denke, das ist der Knackpunkt gewesen. Es gibt zwar auch im rechtskonservativen Lager Leute, die sich erwärmen können für den Erhalt der Kulturland, auch für Heimatschutz. Aber weil diese Initiative durch ihren starren Mechanismus den Geschmack hatte oder die Befürchtung aufkam, sie könnte wirtschaftsfeindlich sein, haben wohl viele Bürgerliche eben dann Nein gestimmt. Das war wohl der Knackpunkt.
Im Gespräch mit Befürwortern und Gegnern haben wir schon etwas vorausgeblickt. Bündeln wir nochmals. Wie geht es politisch weiter?
In erster Linie geht es jetzt so weiter, wie wenn diese Initiative gar nicht existiert hätte. Es wird nämlich dieses Raumplanungsgesetz wird jetzt weiter umgesetzt. Diese Frist läuft noch bis im Mai dieses Jahres. Da müssen die Kantone, alle Kantone, dem Bund einen Richtplan abliefern. Der Richtplan sieht dann für diesen Kanton vor, wo darf weiter gebaut werden und wo eben nicht. Und ein wichtiger Bestandteil dieses Richtplans ist eben auch, dass die Kantone schauen müssen, wo haben die Gemeinden zu große Bauzonen. Es gibt da immer nur diesen Bedarf der nächsten 15 Jahre, der berücksichtigt werden kann. Wenn jetzt also eine Gemeinde zu große Bauzonen hat, wird das in diesem Richtplan festgehalten. Und die wird dann verpflichtet, diese Bauzonen eben zu verkleinern. Also da geht ein politischer Kampf weiter, weil in vielen Gemeinden wird man sich natürlich, gerade auch die Eigentümer werden sich dagegen wehren. Der Kanton und die Gemeinde müssen das dann eben durchsetzen, dass diese Umsetzung weitergeht.
Reden wir noch über einen anderen Punkt. Bei der Initiative ging es ja um das Bauen innerhalb der Bauzonen, aber politisch ist auch das Bauen außerhalb der Bauzonen ein heißes Eisen.
Genau, das ist eigentlich schon das nächste politische Kampffeld, denn der Bundesrat hat die Revision des Raumplanungsgesetzes in zwei Teile aufgeteilt. Ein Teil war eben 2013 schon die Abstimmung, davon haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Der zweite Teil, der ist jetzt in den Kommissionen, der ist also aufgegleist und da ist vorgesehen, da geht es eben darum, dass die Kantone mehr Freiraum erhalten sollen, dass man zum Beispiel den Bauern entgegenkommen kann, wenn sie einen neuen Stall für die Schweine Steine oder ein neues Gewächshaus bauen wollen. Und die Umweltverbände befürchten, wenn die Kantone mehr Freiheiten erhalten, dass es dann zu viele Ausnahmen geben könnte. Die Umweltverbände haben deshalb, wir haben das auch schon vorhin im Gespräch gehört, haben bereits eine Initiative angekündigt. Es gibt bereits jetzt rund 600.000 Gebäude, die außerhalb der Bauzonen stehen. Die Umweltverbände wollen unbedingt erreichen, dass es nicht mehr werden. Die Bauern, zum Beispiel der Bauernverband, sagt auf der anderen Seite, wir brauchen eine Flexibilisierung. Wir wollen uns auch weiterentwickeln können. Die Wirtschaft, unsere Landwirtschaft ist in Gefahr. Da ist also wirklich schon das nächste politische Kampffeld.
Danke für diese Einschätzungen, Raphael Vonmatt. So viel zur Zersiedelungsinitiative, die heute deutlich abgelehnt wird. Ja, auch auf kantonaler Ebene standen entscheidende Abstimmungen an. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Basel-Stadt und Basel-Land zum Beispiel entscheiden heute, ob die öffentlichen Spitäler beider Kantone fusionieren werden sollen. Das wäre eine Schweizer Premiere. Es wären die ersten Kantonsspitäler, die sich über die Kantonsgrenze hinweg zusammenschließen würden. Und das könnte Signalwirkung haben für eine stärkere Konzentration in der Schweizer Spitallandschaft. Damit die Fusion zustande kommt, bräuchte es ein Jahr in beiden Kantonen. Bereits jetzt zeichnet sich aber ab, dass das nicht gelingt. Patrick Künzle in Basel. Woran scheitert die Vorlage?
Die Vorlage scheitert an der Stimmbevölkerung von Basel-Stadt. Im Stadtkanton liegen nämlich bereits die Resultate der brieflich Stimmenden vor. Und das Resultat ist so klar, dass sich am Ausgang der Abstimmung nichts mehr ändert. Die baselstädtische Stimmbevölkerung sagt Nein zur Spitalfusion mit 56%. Damit spielt es auch keine Rolle mehr, dass sich im Nachbarkanton Basel-Land ein sehr deutliches Ja abzeichnet.
Patrick Künzle, wir sprechen gleich weiter. Hier noch ein wichtiger Blick auf die Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.51 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Gallen. Ab Sarganserland bis Trübach besteht Gefahr durch eine Dachbox auf der Fahrbahn. Ja, zurück zu Ihnen, Patrick Künzle in Basel. Sie haben es vorhin gesagt, anders als Basel-Stadt wäre die Stimmbevölkerung in Basel-Land bereit für die Spitalfusion. Dass nun die Stadt dem Landkanton die kalte Schulter zeigt, belastet das das Verhältnis der zwei Kantone?
Ja, davon bin ich überzeugt. Diese Abstimmung wird Spuren hinterlassen. Das kann man aus der Erfahrung der letzten Jahre sagen. Es erinnert mich an die Abstimmung vor 5 Jahren über eine mögliche Kantonsfusion der beiden Basel. Damals war es umgekehrt. Da sagte die Stadt ja, das Land nein. Und das hat das Verhältnis der beiden Kantone lange belastet. Das dürfte nun ähnlich sein. Das Nein jetzt zur Spitalfusion stellt vor allem Basel-Land vor eine sehr schwierige Aufgabe. Dessen 3 kantonale Spitäler sind defizitär und es ist völlig offen, wie es mit diesen Spitälern nun weitergeht, ob zum Beispiel eines geschlossen werden muss. Überhaupt sind nach dem heutigen Volksentscheid sehr viele Probleme ungelöst. Es gibt zu viele Spitalbetten in der Region Basel, daran ändert sich jetzt nichts. Und auch die Krankenkassenprämien sind sehr hoch. Hier hätte die Spitalfusion möglicherweise ein wenig Linderung gebracht.
Danke, Patrick Künzle in Basel. Schauen wir noch in den Kanton Bern. Auch dort steht heute eine umstrittene Entscheidung an. Es geht um das überarbeitete Polizeigesetz. Mit diesem neuen Gesetz sollen unter anderem Internetkriminalität oder Menschenhandel besser bekämpft werden können. Das neue Gesetz ist vors Volk gekommen, weil das Referendum dagegen ergriffen wurde. Vor allem linke Kreise und fahrenden Organisationen kämpfen dagegen. Im Vorfeld der Abstimmung ist nicht nur intensiv debattiert worden, es kam auch zu einer Demonstration. Bei mir im Studio ist nun Thomas Pressmann von der Regionalredaktion Bern-Freiburg-Wallis. Laut Trend zeichnet sich ein klares Ja ab zum neuen Polizeigesetz. Klar ist auch, das Gesetz hat im Kanton Bern für einen hitzigen Abstimmungskampf gesorgt. Warum eigentlich?
Es sind Themen, die sehr unterschiedlich sind, aber schlussendlich bestimmen, was die Polizei darf und was nicht. Es sind vor allem 3 Punkte, die umstritten waren. Es geht darum, dass die Polizei für eine kurze Zeit Überwachungen machen darf, ohne richterlichen Beschluss, gerade auch im Internet. Umstritten war auch, dass Teilnehmer von Demonstrationen oder Demo-Organisatoren bei Schäden oder Gewalt für die Polizeikosten aufkommen müssen. Und weiter umstritten, dass Fahrende weggewiesen werden können. Das ist der sogenannte Camping-Artikel.
Schauen wir die einzelnen Punkte etwas genauer an. Betritt der Kanton Bern mit dem neuen Polizeigesetz denn Neuland im Vergleich zu anderen Kantonen, eben mit diesem Artikel gegen das Campieren zum Beispiel?
Ja, schon. Es ist auch nicht sicher, ob dieser Artikel, dieser Camping-Artikel, wie er genannt wird, auch wirklich jemals angewendet werden kann. Denn im Gesetz steht, dass ausländische Fahrende nur weggewiesen und Plätze geräumt werden können, sofern ein Transitplatz, also ein offizieller Platz für Fahrende, vorhanden ist. Doch davon gibt es im Kanton Bern keinen und auch sonst in der Schweiz sind kaum solche Plätze vorhanden.
Umstritten ist auch die verdeckte Fahndung. Das neue Berner Polizeigesetz will die Überwachung von verdächtigen Personen neu regeln. Geht Bern denn da weiter als die übrige Schweiz?
Nicht unbedingt. Die Berner Kantonspolizei sagt, sie mache solche Überwachungen schon heute. Nur verlangt die eidgenössische Strafprozessordnung, dass diese Überwachung nun endlich gesetzlich geregelt werde. Hier bestehe in Bern eine Gesetzeslücke, welche nun eben einfach geschlossen werde.
In der Hauptstadt Bern finden ja häufig Demos statt zu Anliegen, welche von nationaler Bedeutung sind. Daher noch die Frage, welchen Einfluss könnte das neue Gesetz darauf haben?
Vor allem linksgrüne Kreise haben in den letzten Wochen gewarnt, das Gesetz schränke die Meinungsfreiheit ein. Denn Organisatoren würden sich kaum mehr um Bewilligungen bemühen, da sie ja eben bei einer Eskalation bezahlen müssten. Ob es aber tatsächlich jetzt bei der Annahme dieses Polizeigesetzes zu weniger Demonstrationen kommen wird, ist schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen aber auch, ob es weniger Ausschreitungen und Schäden geben wird. Also das, was die Befürworter sich ja erhoffen.
Danke, Thomas Pressmann von der Regionalredaktion Bern-Freiburg-Wallis. In die Westschweiz. Da hat im Vorfeld der Abstimmungen vor allem ein neues Gesetz in Genf zu reden gegeben, das die Laizität regelt. Im Kanton Genf sind Staat und Kirche strikt getrennt. Nun soll dieses über 100 Jahre alte Gesetz dazu erneuert werden. Das Volk hat knapp Ja gesagt. Barbara Kolpi, was war denn am Gesetz umstritten?
Ein Artikel in diesem neuen Gesetz hat vor allem zu reden gegeben. Dieser regelt die Sichtbarkeit von religiösen Symbolen. Konkret dürfen kantonale Angestellte beim Ausüben ihres Berufes mit dem neuen Gesetz keine religiösen Symbole mehr tragen. Das heißt also kein christliches Kreuz, keine Kippa und auch kein Kopftuch. Ich betone das Kopftuch besonders, weil dieses im Zentrum der Debatte stand im Vorfeld der Abstimmung. Kritiker des Gesetzes sehen im Verbot von religiösen Symbolen ganz konkret einen Passus, der gegen den Islam gerichtet sei. Eine muslimische Parlamentarierin in der Gemeinde Merin ist auch direkt betroffen. Sie wurde samt Kopftuch gewählt, darf nun aber nach dem neuen Gesetz nur noch an Kommissionssitzungen teilnehmen und nicht mehr im Plenum sitzen. Also bei öffentlichen Parlamentssitzungen müsste sie ihr Kopftuch ablegen, respektive mit Kopftuch kann sie ihr Amt nicht mehr ausüben.
Das Genfer Stimmvolk hat nun Ja gesagt zu diesem Gesetz. Ist damit das letzte Wort gesprochen?
Nein, es waren nicht nur die muslimischen Gemeinschaften, die gegen das Gesetz waren, auch Frauengruppierungen, linke Parteien, Gewerkschaften. Und sie sehen in diesem Gesetz ein Gesetz, das diskriminierend sei und im Widerspruch stehe mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, die die Schweiz unterzeichnet hat. Das Gesetz verbietet auch religiöse Kundgebungen. Auch dazu gab es bereits verschiedene Beschwerden gegen das Gesetz, die bereits im Vorfeld eingegangen sind. Das heißt, der Gang vor die Gerichte ist bereits angekündigt. Auch hat es Stimmen gegeben von Gemeinderäten, die gesagt haben, in ihrer Gemeinde werden sie sicher keine Angestellten entlassen, respektive an der Ausübung ihrer Aufgaben hindern wegen des neuen Gesetzes. Sie würden sich den Weisungen schlicht widersetzen. Also klar ist, dieses neue Laizitätsgesetz in Genf wird weiter zu reden geben.
Genf hat ja nicht nur über die Laizität entschieden. Heute standen auch noch zwei Vorlagen aus dem Gesundheitswesen an. Unter anderem ein Novum in der Schweiz, eine Zahnversicherung, sozusagen eine Allgemeinversicherung für eben die Zähne. Wie sieht es dort aus?
Genf hat knapp Nein gesagt zu dieser Zahnversicherung, zu dieser obligatorischen Zahnversicherung. Und Genf hat auch knapp Nein gesagt zu einer öffentlichen Krankenkasse.
Wie hätte denn diese Zahnversicherung funktionieren sollen?
Diese Zahnversicherung wäre finanziert worden mit einem 1% Lohnabzug, je zur Hälfte bezahlt von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und der Kanton, also die Regierung, die hat sich vor allem dagegen ausgesprochen, in erster Linie wegen den befürchteten zu hohen Kosten. Also es hat da verschiedene Evaluationen gegeben und die kamen zum Schluss, dass dann auch das Kantonsbudget ziemlich stark auch belastet worden wäre, mit rund 100 Millionen Franken. Also das gab ein knappes Nein, aber das knappe Nein zeigt doch, dass ja, das Thema Gesundheit, also die Zahnversicherung, aber auch die hohen Krankenkassenprämien, dass das zwei Themen sind, die das Genfer Stimmvolk stark beschäftigt.
Das waren in dem Fall auch die Gründe für diese knappe Ablehnung.
Das dürften die Gründe sein für die knappe Ablehnung, sicher die hohen Kosten. Bei der öffentlichen Krankenkasse, also das ist nicht zu verwechseln, das wäre keine Einheitskasse gewesen, das wäre eine öffentliche Krankenkasse gewesen, die zusätzlich zu den privaten existiert hätte. Und da sah man, war man sich im Vorfeld nicht einig, ob das wirklich dazu führen würde, dass dann die Krankenkassenprämien wirklich sinken würden, sondern da würde es einerseits auch wieder Kosten für den Kanton geben. Und das Parlament hat klar gesagt, es wäre nicht der richtige Weg, um gegen die hohen Krankenkassenprämien zu kämpfen. Da müsse eine Lösung auf nationaler Ebene hin.
Danke, Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi. Das war das Rendezvous zum heutigen Abstimmungssonntag. Wenn Sie weiterhin on-air dabei bleiben möchten, unsere Kolleginnen und Kollegen von SRF 4 News liefern Ihnen ab 14 Uhr weitere Hintergründe und Informationen. Auch in den Regionen sind die Teams am Ball. Ergebnisse und Einschätzungen aus Ihrer Region gibt's weiterhin im Halbstundentakt. Stets up-to-date sind Sie natürlich auch bei uns online unter srf.ch/news. Für die Technik waren Fabio Montanovi verantwortlich und Oliver Deiss, Produktion Elmar Plotzer und Peter Maurer. Regie Caroline Arn begleitet hat sie durchs heutige Abstimmungsrendezvous. Brigitte Kramer. Schönen Sonntag weiterhin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.